Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Elisabeth Nia, viele Jahre eine der führenden Wirtschaftsjournalistinnen dieses Landes, seit kurzem als Co-Geschäftsführerin bei der Hertie-Stiftung. Frau Nia, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Herr Frenzel. Schön, dass Sie mich eingeladen haben.
Heute, Sie können es hören, im offenen Studio, also wie immer donnerstags mit Publikum hier in unserem Berliner Funkhaus. Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind und natürlich auch ein herzliches Willkommen an allen, die uns jetzt zuhören im Radio oder auch im Podcast. Frau Nia, wir schauen auf die Themen dieses Tages, haben wir schon häufiger gemeinsam getan, aber jetzt zum ersten Mal, seitdem Sie in dieser neuen Rolle sind, nicht mehr als Journalistin, sondern eben bei der Stiftung. Verändert sich der Blick auf die Welt, wenn man nicht mehr zuallererst diesen journalistischen Blickwinkel anlegt?
Absolut. Ich habe ein anderes Medienverhalten. Ich lese anders. Ich schaue, muss ich zugeben, auch ein bisschen kritischer noch als vorher auf einiges von dem, was Journalistenkollegen machen. Und ich lese auch viel selektiver. Mich interessiert natürlich alles jetzt besonders, was irgendwie mit Demokratie zu tun hat. Im Moment ist das ja gerade das Top-Thema. Insofern habe ich auch das Gefühl, auch mit dem, was ich vorher gemacht habe, am richtigen Ort zu sein. Das geht gerade sehr stark ineinander. Ja.
Demokratie stärken, Ihr großes Thema bei der Stiftungsarbeit. Ich glaube, wir können diesen Impuls ganz gut gebrauchen bei verschiedenen Themen, die wir heute auch greifen. Schon beim ersten Thema gleich. Erinnerung in Dresden an die Bombardierung, die vor 75 Jahren begannen. Heute ist ein Erinnerungstag in Dresden. Erinnerung an den Beginn der schweren Bombardierung, die vor 75 Jahren über der Stadt niederging. 25.000 Menschen, von dieser Zahl geht man heute in etwa aus, starben damals in dem Feuersturm. Die Altstadt war quasi ausradiert von den britischen und amerikanischen Bomben im Februar 1945. Heute wird es eine Menschenkette geben, unter anderem mit Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten, in Erinnerung an die Opfer in Dresden, aber eben auch an die Grausamkeit dieses Krieges insgesamt, dieses eben durch Deutschland verursachten Krieges. Elisabeth Nia ist mein Gast heute, Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung. Frau Nia, genau das ist ja leider in Dresden seit vielen Jahren das Problem, dass man eben auch anders zu erinnern versucht, die Instrumentalisierung dieses Gedenkens durch rechte Gruppen.
Ja, also es sind jede Menge falsche Zahlen und falsche Behauptungen unterwegs. Also diese Zahl, die Sie genannt haben von 25.000, liest man auf Social Media auch mal ins Zehnfache überhöht und es seien in Wahrheit ganz andere Zahlen von Toten gewesen.
Man muss an der Stelle dazu sagen, dass damals, also direkt nach dem Krieg, das Rote Kreuz diese sehr hohen Zahlen wahrscheinlich auch aus schierer Unwissenheit und aus Vermutung heraus veröffentlicht hat, diese zehnfach höheren,
ja. Ja, aber das gab danach ja also intensivste Beschäftigung von Historikern aller Art. Und auch wenn es da Abweichungen geben mag bei der genauen Zahl, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, nicht in der Dimension denkbar und plausibel, wie das zum Teil behauptet wird. Und noch ein zweiter Punkt, an dem, glaube ich, einfach Geschichtsrevisionismus im Gange ist und Sachen häufig falsch dargestellt werden. Es wird häufig auch so getan, als sei Dresden damals eine reine Kulturmetropole gewesen, was es natürlich auch immer war und auch ist, aber auch Dresden hatte eine Kriegsindustrie, die es plausibler gemacht hat, Rüstungsindustrie, als vielleicht an anderen Orten da zu bombardieren. Das wird auch gerne mal außen vor gelassen. Also ich glaube, man sollte das immer dazu sagen, dass es Gründe gab, warum damals Bomben gefallen sind, warum es Gründe gab und dass man trotz allem auch das Kriegsende und die Intervention der Alliierten auch zu Recht, so wie Richard von Weizsäcker, der frühere Bundespräsident, es gesagt hat, am Ende als Vorbereitung des Tages der Befreiung bezeichnen kann.
Hm. Und, wir haben heute Morgen mit einem Zeitzeugen gesprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur, mit dem Kabarettisten und in der Erinnerungsarbeit sehr engagierten Peter Grohmann, der damals 7 Jahre alt war in Dresden, als die Bomben fielen. Und der sagt, bitte nicht nur einmal hingehen und erinnern.
Ich denke, es kommt darauf an, dass man auch eine Haltung daraus zieht. Also nicht dahin geht, um jetzt mit dabei zu sein und diese Menschenkette zu bilden oder was immer da geschieht, sondern eigentlich, um im Alltag ein Stück weit zu zeigen, dass wir da sind als Zivilgesellschaft. Dass die Zivilgesellschaft sich erinnert, sich auch erinnern muss und sich immer erinnern wird. Das ist bei Auschwitz nicht anders, das ist bei Buchenwald nicht anders, Theresienstadt, was auch immer, und auch bei Dresden sicherlich. Und dieses Erinnern muss natürlich Folgen haben. Folgen im Alltag für unser Handeln. Für unser Handeln, uns in die Gesellschaft einzumischen, aufzustehen, laut zu sein. Und wenn wir das nicht können, aus welchen Gründen immer, dann irgendwo in einer anderen Weise für die Allgemeinheit tätig zu sein.
Erinnerung muss Folgen haben. Tja, aber wie füllt man diesen Satz mit Leben?
Ja, also ich glaube, das ist einerseits ein total richtiger Gedanke, zumal ja die gesamte Erinnerungskultur sich auch in den nächsten Jahren ändern wird. Ich glaube, das ist ein Thema, das Sie in Ihrer Sendung auch schon häufiger besprochen haben, so mit dem Tod von vielen Zeitzeugen, sowohl aus den Konzentrationslagern, aber auch überhaupt, die in irgendeiner Form den Zweiten Weltkrieg in Erinnerung haben.
Hm. Im Fall Dresden könnte man ergänzen, es war ja jahrzehntelang in der Stadt zu sehen und zu spüren, die Dresdner Innenstadt, der man ansehen konnte, was passiert ist und der man es nicht mehr unbedingt ansieht heute durch den Wiederaufbau.
Genau, also es ändert sich an vielen Stellen was, also beim auch in den im Konzentrationslager Sachsenhausen zum Beispiel ist das ein großes Thema, wo ich neulich mal war, weil das ein politisches Lager war, also wenig Kinder, da ist das Thema, die letzten Zeitzeugen sind sehr alt, noch ein dringenderes. Also ich glaube, insofern wird sich da sowieso in den nächsten Jahren viel ändern müssen. Wie geht man mit diesem kollektiven Gedächtnis und mit dieser Erinnerung um und wie gestaltet man das gut? Und ich finde es einerseits richtig zu sagen, das muss auch in den Alltag reichen. Ich finde aber auch richtig, mit Aktionen wie Menschenketten und so zu arbeiten, weil die Hirnforschung, damit habe ich mich ja jetzt viel beschäftigt, Zusammenhang Hirnforschung, Demokratie, eben ganz eindeutig zeigt, dass man Dinge anders erinnert, wenn man sie nicht nur theoretisch verarbeitet und nicht jeder in seinem stillen Kämmerlein einfach liest, sondern in irgendeiner Form spricht oder interagiert. Das ist ja auch der Grundgedanke von Formaten wie Deutschland spricht, wo auch der Bundespräsident mitgewirkt hat, von Zeit Online gewesen. Also zu sagen, dass Menschen sich aufeinander zubewegen, passiert eher bei Interaktion und Kommunikation. Mhm. Und das sollte man auch pflegen und ausbauen.
Glauben Sie unterm Strich, dass wir aber doch mit dem Gedanken leben müssen und zunehmend leben müssen, dass eben der Faktor Zeit eine Rolle spielt? Es ist immer weiter weg.
Jein, ja klar, also für mich persönlich auch. Ich bin an der Ostsee aufgewachsen, meine Großmutter hat mir noch viel vom Krieg erzählt. Es kamen Flüchtlinge direkt durch die Neustädter Bucht, wo ich geboren wurde. Das hatte für mich als Kind eine wahnsinnige Eindringlichkeit. Da sind Boote gestrandet, die Kap Arkona und so ist bekannt. Also klar, das hat eine andere Wirkung, aber ich glaube, das kann ja gestaltet werden. Also man muss sich damit beschäftigen. Ich sehe die größte Gefahr eigentlich auch darin, dass wir einfach Personalmangel haben, dass zum Beispiel Geschichtslehrer an den Schulen nicht die nötige Weiterbildung bekommen, dass viele Laien eingesetzt werden, die eigentlich nicht den nötigen Background haben, um sich zum Beispiel in Regionen, wo vielleicht viele Kinder sind, deren Eltern ihnen zu Hause was anderes erzählen, da auch argumentativ auseinandersetzen können.
Elisabeth Nier im Deutschlandfunk Kultur. Heute und in den kommenden Tagen erinnert Dresden an die Bombardierung vor 75 Jahren. Heute im Bundestag eine Aktuelle Stunde, eine gute Woche nach dem, was in Thüringen passiert ist und dann ja die ganze Republik durcheinander gewirbelt hat. Das will ich gerne vor den Abgeordneten, die tun das in etwa 1-2 Stunden, mit Elisabeth Nier besprechen, seit Anfang des Jahres bei der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und da vor allem für ein Thema verantwortlich, das unter der Überschrift Demokratie stärken steht. Frau Nier, hat diese letzte Woche die Demokratie in Deutschland geschwächt?
Teils. Ich glaube, dass so viel darüber diskutiert wird im Moment. Was ist eigentlich Demokratie? Also dieser Grundgedanke, nicht jeder, der demokratisch gewählt ist, der legitimiert ist, ist deswegen automatisch ein guter Demokrat. Da erlebe ich zum Beispiel gerade, dass sich das durchsetzt. Ich habe das auch vor ein paar Tagen getwittert. Dieser Satz begegnet mir jetzt immer häufiger. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Einsicht, weil einige ja sagen, wieso, das ist undemokratisch, jetzt nochmal zu wählen und nicht einfach zu akzeptieren.
Genau, dieser Hinweis, das war doch ein demokratischer Wahlakt und es gab einfach eine Mehrheit. Ja, das wird ja von der AfD-Seite, aber nicht nur von der AfD, auch von der Werteunion, da hatten wir ja gerade zuletzt Stimmen, wo ein Vertreter in Thüringen gesagt hat, wenn man sich zur Wahl stellt, ist doch egal, von wem man gewählt wird. Ist es nicht.
Nee, also es ist ja klar, dass die AfD das Wahlverfahren manipulativ einsetzt. Also in dem Moment, wo Herr Gauland gesagt hat, wir wollen Ramelow mitwählen, damit er dann die Wahl nicht annehmen kann, zeigt sich, man will das Verfahren ausnutzen, das demokratische Verfahren ausnutzen, um es gleichzeitig zu delegitimieren. Und das ist endgültig der Punkt, wo man sagen muss, also zu einer demokratischen Einstellung gehört eben auch Respekt vor den Institutionen, vor den Beteiligten und auch vor den Verfahren und keine solche Trickserei. Und ich glaube, das ist im Moment das, was man immer wieder erklären muss. Es geht auch so ein bisschen um die Geisteshaltung. Ganz wichtig, also neben diesen klassischen Demokratiewerten, ja, Meinungsfreiheit, Gewaltenteilung, Rechtsstaat und so, gehört eben auch ganz stark so Respekt vor Andersdenkenden, Pluralismus, aushalten. Demokratie heißt nicht, ich demonstriere und meine Meinung setzt sich durch, sondern aushalten, dass die Mehrheit sich durchsetzt. Und eben auch sowas wie Frustrationstoleranz, also etwas, was Eltern sowieso versuchen, ihren Kindern immer beizubringen,
die
aber das auszuhalten.
Woche, die braucht man immer noch, ja.
Ja, alle Beteiligten brauchen das, das stimmt. Ja.
Was Sie gerade beschrieben haben, also dieses Ambivalente, dass es einerseits natürlich ein Dammbruch war, dass da etwas, wie sagte Angela Merkel, etwas Unverzeihliches passiert ist und gleichzeitig aber ganz viel in Gang gesetzt hat, könnte man ja eigentlich für die ganze Phase seit dem Auftreten der AfD als Grundmuss,
stimmt,
heranführen.
Das
denn
stimmt.
Wir erleben ja paradoxerweise, dass die AfD unsere Demokratie unglaublich belebt hat, dadurch alleine, man sieht es an gestiegenen Wahlbeteiligungen, man sieht es daran, dass die Debatten wieder viel stärker sind als in der Zeit der asymmetrischen Demobilisierung, um mal ein anderes Merkel-Diktum zu nutzen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass manche denken, ach, früher war es eigentlich schön ruhig, auch wenn es ein bisschen langweilig war.
Ja, also man muss halt die damit einhergehenden Kollateralschäden sehen, also welche Nachteile das dann am Ende auch hat. Also es ist natürlich einerseits so, dass es zum Beispiel weniger Nichtwähler gibt und das ist, finde ich persönlich, erstmal positiv. Auch da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, die sagen, ist doch super, wenn wenig Leute wählen gehen, ist das ein Ausdruck von Zufriedenheit und da soll man nichts dran aussetzen. Ich finde grundsätzlich, eine Demokratie ist eben so stark wie die Leute, die dabei mitmachen und kann nicht besser sein als ihre Akteure. Das ist auch ein Grund dafür, warum viele sich beteiligen und deswegen ist eine hohe Wahlbeteiligung grundsätzlich erstmal was Gutes. Leute sollen ihr Wahlrecht nutzen und die Wahlbeteiligung ist gestiegen. Gleichzeitig ist natürlich so, dass die AfD im Bundestag häufig, also nicht nur andere Parlamentarier, verunglimpft, Kanzlerin inklusive, was wir eben schon hatten als Thema Respekt, sondern sich auch viele rassistisch gegenüber Minderheiten äußern. Und das ist, finde ich, so ein ganz wichtiger Gedanke. Also gerade wenn jetzt viel von Antisemitismus so in letzter Zeit war, die Rede war, Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, nochmal davon gesprochen hat, dass Menschen Angst haben, so ihren Glauben offen zu zeigen. Dann muss man einfach sagen, es gibt auch einen Zusammenhang mit der Sicherheit auf der Straße und den Debatten, die stattfinden. Also wenn Dinge gesagt werden, senkt das auch die Hemmung, entsprechend zu handeln. Also der Mann, der Walter Lübcke, den Kommunalpolitiker aus Kassel ermordet hat im vergangenen Juni, der hat sich ja ausdrücklich auch auf Diskussionen, die vorher waren, berufen und gesagt, Herr Lübcke hätte das und das gesagt. Er hat falsche Zitate verwendet, die im Netz falsch genannt worden sind und hat sich dadurch so gerechtfertigt gefühlt in seiner Tat. Und insofern kann man das auch nicht trennen. Es ist nicht so nach dem Motto, das sind nur Worte, sondern da gibt es einen inneren Zusammenhang.
Aber jetzt kommt man natürlich dann in eine schwierige Situation, weil das, was Sie da beschrieben haben, klare Abgrenzung erfordert. Und wir sehen ja gerade auch, dass die CDU sich da unglaublich gerade einerseits bemüht und eben auch windet. Und andererseits aber dann natürlich genau das Problem entstehen kann, wenn man sich so klar abgrenzt, was man eigentlich muss, hat man aber natürlich auch wieder eine Grenze gezogen, die wahrscheinlich das, was Demokratie ausmacht, dass man im Austausch ist, dass man versucht, doch gemeinsam irgendwo zu landen und irgendwo hinzufinden, dass das dadurch erschwert wird.
Ich glaube, man kann dieses Thema auch nicht alleine den Politikern überlassen. Also es ist jetzt ziemlich einfach und bequem, da mit dem Finger auf die CDU zu zeigen und zu sagen, die hätten das alles kommen sehen, genauso wie Herr Lindner und da den Parteien die Schuld zu geben. Also natürlich war da wahrscheinlich auch eine gewisse Fahrlässigkeit dabei oder Strategie, diese Situation falsch einzuschätzen. Wahrscheinlich hätten auch die Parteien sich viel, viel mehr um ihre ostdeutschen Landesverbände kümmern müssen, alles geschenkt. Aber ich finde das so ein bisschen billig, sich da halt auch auf die Zuschauertribüne zu setzen. Also, dass eine positive Grundeinstellung zu demokratischen Werten sich ausbreitet, das ist eine Angelegenheit, mit der jeder Einzelne sich beschäftigen muss. Also, wie gesagt, Demokratie ist so gut, die Leute, wie sich dabei beteiligen und funktioniert. Und die findet auch nicht nur im Parlament statt. Also
aber was heißt das dann konkret beispielsweise in Thüringen oder bald Sachsen-Anhalt? Da sind ja die nächsten Landtagswahlen auch ganz konkret für eine CDU, aber auch für alle, sagen wir mal, die sich vielleicht eher der konservativen Mitte zuordnen. Muss man dann sagen, im Sinne des Gedankens, wir wollen, dass demokratisches Gedankengut sich ausbreitet, muss man dann stärker in den Dialog treten oder eben, jetzt komme ich wieder mit dem Wort, diese ganz klare Abgrenzung ziehen?
Also klare Unterscheidung zwischen Wählern und Mandatsträgern. Also ich würde sagen,
kann das funktionieren?
Ja, ich glaube ja. Also wenn man die Wähler anspricht und sagt, also oder Leute, die Sympathien haben und mit denen im Diskurs darüber ist, welche Parteien welche Angebote machen und zum Beispiel zu sagen, also ich bin jetzt kein CDU-Mitglied, aber zu sagen, die CDU steht für diese und jene Werte oder die SPD für jene und zu versuchen, Leute zu gewinnen, die bisher AfD wählen, das finde ich unbedingt notwendig. Also das ist ja vielleicht eher Teil des Problems, dass sich zu viele Menschen, die sowieso schon einer Meinung sind, ständig untereinander unterhalten. Also ich habe jetzt, als ich meinen Job angetreten bin, habe ich gesagt, ich möchte kein Preaching to the Converted machen. Also nicht irgendwie mit denen reden,
die sowieso... Sie wollen nicht die Katholiken noch katholischer machen, ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich das deutsche Bild. Ne?
Genau. Also nicht allein eine Diskussion führen zwischen den schon Überzeugten, sondern gerade dahin gehen, wo es Streit gibt und wo es schwierig ist und anstrengend ist und so. Gleichzeitig finde ich es auch wieder manchmal schwierig, die Vertreter von der sogenannten deliberativen Demokratie, ist vielleicht ein Wort, das in der Sendung ja auch schon manchmal gefallen ist, die also sagen, ganz viel Austausch, Gespräch und so weiter ist die Lösung.
Der gute alte Habermas. Ne?
Bürgerräte, das finde ich auch manchmal falsch, weil das so unterstellt, Anstrengung wäre alles. Das ist auch nicht so, weil das dann unterstellt, die bestehenden Politiker würden sich alle bloß nicht anstrengen. Das mündet dann auch manchmal in so ein plattes Politiker-Bashing. Ich mache mir im Moment eigentlich vor allem auch Sorgen, dass man diese Kaste der Politiker auch ein bisschen in Schutz nehmen muss und sagen muss, wir können das nicht alles delegieren. Also irgendwann kommen wir auch in einen Zustand, wo wirklich viele einfach nicht mehr in die Politik gehen. Die haben selber einen großen Anteil auch am Glaubwürdigkeitsverlust, den es gibt. Aber man muss auch mehr aufklären über die Zwänge des Politikerdaseins, warum manchmal verschwiemelt geredet wird, warum Kompromisse nötig sind, warum manche Sachen lange dauern. Und das ist dann Aufgabe von Medien, aber auch Zivilgesellschaft.
Sie können uns so digital besser kennenlernen, Sie können uns auch persönlich begegnen. Das tun heute Hörerinnen und Hörer, die zu Gast sind im offenen Studio, immer donnerstags ihre Chance, Radio live zu erleben. deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio ist die Webadresse, auf der Sie erfahren, wie Sie dabei sein können. Und wenn Sie jetzt dabei gewesen wären, hätten Sie schon gemerkt, wie hier intensiv diskutiert wird, während die Musik läuft. Und wir haben intensiv diskutiert über Thüringen, wie man aus dieser Situation rauskommt, eine Lösung findet und aber natürlich auch, was jetzt alles bei der CDU ansteht nach dem Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich habe mal zur Einladung in das Thema ein kleines Wortspiel mitgebracht, das die Welt heute auf ihrem Titelbild macht. März zurück im Februar. Die Zeitung zeigt dazu das spitzbübische Lächeln des Friedrich Merz. Er will wohl wirklich CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur, heißt es aus seinem Umfeld seit dem gestrigen späten Nachmittag. Elisabeth Nier, Sie waren lange Jahre bei der Zeit, zuletzt Chefreporterin der Wirtschaftswoche vor Ihrem Wechsel zur Hertie-Stiftung. Ist das nur konsequent? Er war ja nur knapp unterlegen, vor auch nur 14 Monaten.
Ja, also die Zeile März zurück im Februar ist einerseits super und andererseits habe ich eigentlich das Gefühl, er war nie richtig weg. Und hat
aber,
sich
er ja war auch, aber er war auch nie richtig da. Das ist ja auch ein Vorwurf, der ihm gemacht wird. Ja, er war so irgendwie immer so im Schatten.
Ja, das ist die Kritik. Ich finde sie nicht ganz fair, denn ich finde es gut, dass Leute eben auch nicht ihre ganze Biografie nur als Mandatsträger irgendwo verbringen, sondern er war in der Wirtschaft. Damit bringt er halt auch was mit, was andere nicht haben.
Ich meinte jetzt wirklich eher diese letzten 14 Monate, wo ja manche gesagt haben, das war nicht besonders hilfreich, dass da immer aus dem Hintergrund geschossen und gestänkert wurde, aber ohne mit offenen Karten zu spielen.
Ja, auch das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ich habe Herrn Merz also auch in der Zeit mehrfach interviewt und porträtiert und begleitet und auch seine Veranstaltung besucht. Ich fand das eigentlich ziemlich geradlinig. Er hat halt knapp verloren und hat gesagt, er möchte weiter eine Rolle spielen, aber nicht im Präsidium. Das ist ja das, was einige ihm vorwerfen, dass er da irgendwie einen Posten hätte übernehmen müssen. Aber wäre das wirklich ein so großer Unterschied gewesen? Er hat ja die Entscheidung von Kramp-Karrenbauer mitgetragen. Er hat sich auch eng mit ihr ausgetauscht, nach allem, was man hört. Er hat sie öffentlich unterstützt. Er hat aber sich eben auch zu bestimmten Dingen geäußert, wo er anderer Meinung war. Also das muss eine Partei. Ich fand es nicht illoyal, wie er sich verhalten hat. Er hat gesagt, dass er sich vorstellen kann, weiter eine Rolle zu spielen. Man hat den Eindruck, er könnte sich gut vorstellen, irgendwo wann mal Minister zu werden. Das finde ich legitim. Also jemand, der so viele Signale aus der Partei herauskriegt, dass er erwünscht ist, der kann auch sagen, dass er weiter zur Verfügung steht. Also
jetzt kam mir gerade im Gespräch auch mit unserem Publikum heute, kamen im Prinzip zwei Fragen auf zu den beiden großen Problemen. Also das ganz konkrete Thüringen-Problem. Sie haben ja gerade gesagt, er hat da Annegret Kramp-Karrenbauer auch unterstützt. Ist natürlich die Frage, was könnte ein Friedrich Merz, was Sie nicht geschafft hat. Andere Frage aber auch, und das ist dann die perspektivische, würde er denn für etwas stehen, was der CDU auch in dem Sinne hilft, dass sie programmatisch klar erkennbar wäre?
Ich glaube schon, Wobei das Programmatische ist, glaube ich, der kleinere Unterschied zwischen ihm und Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich glaube, dass er viele Leute in der Partei einfach emotional anspricht. Also gerade die Älteren, die ihn von früher kennen, Leute, die so eine bestimmte Art von Rhetorik anspricht. Also er kann einfach sehr gut reden. Ich finde, er spitzt Sachen oft sehr gut zu und gibt Leuten so ein, also in Veranstaltungen sehr viel spontaner Applaus, wo Leute, die schon lange in der CDU sagen, ja, genau so ist es. Und
aber
darum geht's,
glaube ich, sagen die das nicht auch, vor allem, weil er diese Sehnsucht bedient und auch verkörpert? Vor 20 Jahren war die Welt noch schöner, übersichtlicher, besser, konservativer. Das war meine große Enttäuschung mit Friedrich Merz. Ich habe ja auch lange, wir haben damals bei dem Parteitag zusammen Sendung gemacht in Hamburg. Ja. Und darüber gesprochen. Ich hatte ja lange die Hoffnung, dass so ein klares Profil dann entsteht und war dann ganz erschrocken, wie stark dieser Friedrich Merz noch nach meiner Wahrnehmung in einer alten Welt auch ein Stück weit stecken geblieben ist.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube damals auch schon. Ich glaube aber, um das auch vorwegzunehmen, dass das trotzdem am Ende nicht wird. Ich halte Armin Laschet für den chancenreichsten Kandidaten. Dann läuft sich ja noch Herr Söder für die Kanzlerkandidatur warm. Das wird, glaube ich, auch schwierig. Ich glaube, wenn Armin Laschet es machen möchte, dann wird er beide Ämter bekommen, so ein bisschen Hans im Glück mäßig, ohne sich so angestrengt zu haben wie andere, fällt ihm da jetzt vieles zu, weil er einfach so diesen wahnsinnig großen und mächtigen Landesverband hat. Da ist ja auch die Zahl der Parteimitglieder, ist nochmal ein anderes Thema, als die Zahl der Einwohner. Also in Ostdeutschland sind einfach nicht nur wenig Einwohner, sondern dann auch nochmal sehr wenig Delegierte auf den Parteitagen. Das spielt einfach eine viel, viel kleinere Rolle als dieser Riesenblock Nordrhein-Westfalen. Aber das so vorweg, also wenn der Ministerpräsident, das in Bayern fällt auch weg, ne? Also die CDU
wegen der
ist...
CSU-Konstellation,
wegen ja. Also insofern, der hat schon einen großen Machtvorsprung. Deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass Friedrich Merz am Ende tatsächlich Parteichef wird, ist relativ klein. Ich finde ihn modern bei den Themen, bei den Europa-Themen. Da nehme ich ihm ab, dass er wirklich da mehr Europa will und nicht weniger. Vielleicht bei anderen Themen als andere, aber ich glaube bei Themen wie der Europäischen Verteidigungsunion, aber auch Digitalisierung und vielen anderen, würde er da eher mehr Tempo als weniger machen. Das nehme ich ihm ab. Der war mal im Europaparlament, der denkt wirklich sehr international. Und ich glaube eben auch, dass das Thema transatlantische Freundschaft, wie machen wir weiter sicherheitspolitisch, klar auch ein Vergangenheitsthema ist, das viele Leute anspricht, die so an die Traditionen der Union anknüpfen wollen, aber natürlich auch ein großes Zukunftsthema. Was machen wir denn eigentlich, wenn die Sicherheitsgarantie durch die Vereinigten Staaten nicht mehr so existiert wie bisher, wenn die NATO ihren Charakter grundlegend verändert, weil die Amerikaner nicht mehr so viel Verantwortung übernehmen.
Ja,
und da ist
ja
ganz klar jemand,
ihm,
der Kompetenz hat und das ist ein Zukunftsthema.
Ja, das würde ich ihm wahrscheinlich wirklich eher zutrauen als Armin Laschet.
Ich glaube, der wird auch sehr ernst genommen. Durch seinen Wirtschafts-Background würde jemand wie Trump ihn wahrscheinlich eher als Gegenüber auf Augenhöhe betrachten als manchen anderen.
Man kann ja ein Paket schnüren und es gibt ja wohl offenbar auch genau diese Versuche, Pakete zu schnüren. Und das führt mich jetzt wieder auf ihr neues zentrales Arbeitsfeld, nämlich wie man Demokratie stärkt. Das ist ja jetzt wirklich die Frage des Verfahrens. Wir haben jetzt die beiden großen Volksparteien erlebt, erst CDU mit der Wahl dann Annegret Kramp-Karrenbauers, dann die SPD etwas langwieriger, die wirklich innerparteiliche Demokratie versucht haben. Würden Sie an dieser Stelle sagen, mal wieder lieber weniger Demokratie wagen?
Naja, man muss sich zumindest genau überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist und wann man Basisbefragungen macht. Und da finde ich, ist genau so, wie Sie das andeuten, hat sich gezeigt, dass es eben auch große Nachteile gibt, also auch da so Kollateralschäden. Und wenn man sich zum Beispiel die Grünen anschaut, da gab es bei den Spitzenkandidaten bei der letzten Bundestagswahl, gab es ja ein aufwendiges Verfahren, wo Robert Habeck verloren hat.
Ganz knapp, ja.
Gegen Cem Özdemir, der bestimmt auch gute Argumente für sich hatte. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich da immer so die kollektive Weisheit dann Bahn bricht und dass dann automatisch die besten Leute an die Spitze kommen. Wir haben die Probleme bei der SPD gesehen, wo das ganz viel Unfrieden geschürt hat und den ganzen Betrieb lange lahmgelegt hat und die Jusos bestimmte Veranstaltungen gehijackt haben, wo sich dann möglicherweise auch derjenige durchgesetzt hat, der am besten organisiert war und nicht unbedingt der jetzt auch die Interessen der schweigenden Mitglieder repräsentiert hat. Und bei der Union hat es die Partei in Zweitstadt befriedet.
Elisabeth Nier mit ihrer Einschätzung im Deutschlandfunk Kultur, unser gemeinsamer Blick auf die Themen dieses Tages. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Was ist heute noch wichtig? Eine Entscheidung im Bundestag, die das Leben für Patchwork-Familien leichter machen dürfte. Ich habe praktischerweise gleich zwei Expertinnen an meiner Seite, um das zu besprechen. Weiterhin Elisabeth Nia. Sie haben ja vor einigen Jahren mal ein Buch veröffentlicht. Alles auf Anfang, die Wahrheit über Patchwork.
Ach ja, stimmt. Ja. Genau, was Sie alles wissen. Ja.
Na gut, das ist die Recherche. Und ich begrüße die Kollegin im Hauptstadtstudio, die Sie meistens hören, wenn es juristisch wird, Gudula Geuter. Ich sage Ihnen kurz, worum es geht. In Lebensgemeinschaften soll ein ein Partner künftig die leiblichen Kinder des anderen adoptieren dürfen, selbst wenn beide nicht verheiratet sind. Bisher ist das nicht erlaubt. Gudula Geuter, dass jetzt diese Änderung kommt, das geht aber nicht auf die weise Einsicht der Abgeordneten allein zurück, dass da was geändert werden müsste, oder?
Nein, das geht auf das Bundesverfassungsgericht zurück. Und zwar gab es da einen immer häufigeren, einen sehr lebensnahen Fall, aber eben auch nur diesen ganz einen konkreten Fall, den Sie gerade genannt haben. Ein Paar lebt zusammen und zwar ohne Trauschein. Die Mutter hat Kinder mit in die Verbindung gebracht. Die darf der Mann aber eben nach geltender Rechtslage nicht adoptieren, denn für solche Konstellationen gibt es eben die sogenannte Stiefkind-Adoption. Die ist derzeit aber nur Ehepartnern vorbehalten. Und im Mai vergangenen Jahres hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht nicht. Es gibt keinen Grund für diesen Ausschluss in der Regel ja Vaters ohne Trauschein. Ein Grund kann eben zum Beispiel sein, die Ehe besonders zu gewichten, dass die Ehe eben für eine Dauerhaftigkeit der Verbindung spricht, was ja auch im Sinne des Kindes ist, im Sinne des Kindeswohls ist. Nur der Umkehrschluss gilt eben nicht. Das heißt also, der Gesetzgeber darf Kriterien aufstellen, wann eine Verbindung dauerhaft ist, kann dabei die Ehe auch ganz besonders gewichten, darf aber eben nicht rundum ausschließen, dass auch Partner in nicht-ehelicher Lebensgemeinschaft adoptieren können. Das ist also der Ansatz. Da könnte man jetzt ganz unterschiedlich mit umgehen. Man kann insgesamt das Adoptionsrecht neu gestalten. Man kann es zumindest für die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft freigeben, das heißt auch für die gemeinsame Adoption, oder man kann sich für die kleine Lösung entscheiden und nur dieses ganz konkrete Problem lösen, also die Stiefkindadoption.
Und die Große Koalition hat sich jetzt erstmal für die kleine Lösung entschieden, also für diesen ganz konkreten Fall.
Genau. Ja. Nur die kleine Lösung, nur die Stiefkindadoption hat sich dabei auch für eher höhere Hürden entschieden. Also in der Regel sollte das Paar 4 Jahre zusammenleben oder auch ein gemeinsames Kind haben. Und dass man darüber in der Koalition auch durchaus länger diskutiert hat, das wird an einem Sonderproblem deutlich, denn die Union war strikt dagegen, dass so eine Adoption auch möglich ist, wenn ein Partner, das heißt also in der Regel der Mann, anderweitig verheiratet ist. Also daran sieht man, das sind auch beladene
jetzt,
Fragen.
Da jetzt wird es echt, dahinter. Genau, Patchwork ist genau das richtige Stichwort an dieser Stelle. Man verliert ein bisschen den Überblick. Dass jetzt die Große Koalition erstaunlicherweise nur auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner kommt, überrascht mich nicht so sehr. Ich frage jetzt mal Elisabeth Nier, ist das dann aber auch zu wenig?
Ja, ich persönlich finde es zu wenig. Ich glaube, bei dem ganzen Adoptionsthema, um das so ein bisschen abzukürzen, vergisst man immer leicht, dass ja immer die Jugendämter am Ende noch einen aufwendigen Prozess davor schalten, bis so eine Adoption stattfinden kann. Also nicht jeder, der formal juristisch das Recht hat zu adoptieren, kriegt deswegen automatisch ein Kind zugesprochen. Das gilt mit Einschränkung auch bei Stiefkinderadoptionen. Ich finde aber das einfach nochmal grundsätzlich auch bei Adoptionen von gleichgeschlechtlichen Paaren und so weiter. Da kursieren immer völlig falsche Vorstellungen.
Das ist nicht so wie ein Perso beantragen, den kriegt man dann.
Ne? Im Gegenteil, ist es so, dass in Deutschland viel, viel, viel mehr Menschen adoptieren wollen, als es tatsächlich Kinder gibt, die zur Adoption freigegeben werden. Bei Pflegekindern ist es ein bisschen anders, da werden eher Eltern gesucht. So. Und grundsätzlich finde ich, bei all diesen Gesetzen ist es immer unheimlich schwierig, diese Abgrenzung 4 Jahre zusammenlegen. Sollen das dann die Jugendämter wirklich dann überprüfen, wer dann wirklich da in einem Bett schläft oder auch nicht? Also deswegen, ich kann so ein bisschen verstehen, dass Politiker das Thema dann immer wieder mit spitzen Fingern irgendwie anfassen und sagen, also man soll nur Gesetze erlassen, die man auch kontrollieren kann. Das ist bei solchen nicht ehelichen Gemeinschaften dann auch manchmal schwierig. Deswegen, also die Hauptantwort, erstens mal ein bisschen mehr Vertrauen in die Jugendämter, die ja diesen Auswahlprozess dann managen, aber auch da mehr Personal. Ein Grund, warum bei Adoption was schief geht, liegt eigentlich meistens dran, dass es nicht genug Leute gibt, die sich dann auch drum kümmern können.
Das ist ja das, was die Opposition, also zumindest Grüne, Linke, FDP, glaube ich, Gudula Geuter, wenn ich da richtig liege, fordern, dass man sagt, Adoption auch für Paare generell freigeben, die nicht verheiratet sind, auch wenn da nicht schon einer ein offizieller Elternteil ist.
Jein. Linke und Grüne wollen noch was ganz anderes, wollen noch weit darüber hinausgehen, denn wir haben ja noch, also das Thema Stiefkindadoption, wenn man das googelt, dann kommt man meistens in einem ganz anderen Zusammenhang da drauf, nämlich bei lesbischen Partnerschaften, die derzeit angewiesen sind auf die Stiefkindadoption, und da kommen wir ins Abstammungsrecht. Das ist das, was vor allem Grünen und Linken am Herzen liegt, die das jetzt nutzen, um diese Anträge nochmal einzubringen. Aber die FDP will eben vor allem dass insgesamt hier mehr bei der Adoption freigegeben wird.
Ja, Frau Nier?
Wobei man einmal sagen muss, natürlich prinzipiell steht solchen Menschen, auch solchen Paaren dann auch der Weg frei, einfach zu heiraten. Ne?
Genau, das wäre so ein Gedanke, der mich umtreibt. Ich meine, die Heirat ist ja jetzt nicht mehr so religiös aufgeladen in diesem Land, sondern ja wirklich ein ziviler Vorgang. Für mich schwer nachvollziehbar, weil es eben für den Staat so wunderbar nachprüfbar ist, wenn Leute verheiratet sind, dann weiß man das. Und für die Menschen selbst doch vielleicht auch ein ganz okayer Zustand, irgendwie eine Verbindlichkeit einzugehen.
Man kann das sehr schön aus dem Fall beim Bundesverfassungsgericht beantworten hier. Die Leute haben nicht geheiratet, weil die Frau nicht auf die Witwenrente verzichten wollte. Und das sagte sie, sei wesentliche Einkünfte. Nun kann man trotzdem sagen, da müssen sie halt durch. Das ist eine Entscheidung. Nur,
ich war verlockt, das zu sagen.
Ja, nur sagt das Bundesverfassungsgericht, das ist aber nicht das Problem des Kindes. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht stellt hier nur auf das Kind, oder in erster Linie auf das Kindeswohl ab und sagt, das Kind hat das nicht in der Hand, ob die Eltern sich für die Witwenrente oder für die Adoption entscheiden. Und deswegen diese geringere Relevanz. Das heißt, das kommt nicht aus dem Wert der Ehe, sondern hier steht das Kindeswohl einfach im Vordergrund. Und das hat natürlich auch zu Kontroversen geführt. Das ist ja generell immer wieder die Frage, gibt es ein sogenanntes Abstandsgebot? Also muss die Ehe sozusagen noch mal mehr geschützt werden, dadurch, dass sie im Grundgesetz steht? Und da sagt das Bundesverfassungsgericht eben nein, so ein Abstandsgebot gibt es nicht. Und es geht ums Kind.
Insofern ist es auch besser, dass das Verfassungsrichter entscheiden und nicht ich. Adoptionen werden künftig in bestimmten Fällen möglich sein, auch wenn Paare nicht verheiratet sind. Das wird der Bundestag heute beschließen. Gudula Geuter, vielen Dank für diese Einordnung aus dem Hauptstadtstudio. Elisabeth Nier, vielen Dank bis hierhin. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Offenes Studio, also mit Live-Publikum hier im Sendestudio in Berlin. Elisabeth Nier ist an meiner Seite. Als Journalistin waren Sie auch immer wieder an der Seite der Frau, um die es jetzt geht. Sie haben auch eine Biografie über sie mitgeschrieben, Operation Röschen. Die ersten ahnen schon, es geht um Ursula von der Leyen. Die hat das Glück, in diesen stürmischen CDU-Zeiten eigentlich weit weg zu sein, in Brüssel als EU-Kommissionspräsidentin. Aber heute ist sie in Berlin und zwar in für sie unangenehmer Rolle. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Berateraffäre im Verteidigungsministerium will die frühere Ressortchefin vernehmen. In einer guten halben Stunde geht es los. Frau Nier, da geht es um sehr üppige Summen, die ausgegeben wurden für externe Berater im Verteidigungsministerium. Jetzt könnten wir sozusagen das Scherbengericht machen über Ursula von der Leyen. Aber mich würde mal interessieren, auch aus der langen Erfahrung, die Sie als Wirtschaftsjournalistin haben, diese Rolle der Berater in Ministerien, ist die eigentlich zu groß? Ist das ein Beispiel dafür, dass da zu viele zu teuer unterwegs sind?
Ja, eine Mischung. Also das ganze Thema Digitalisierung ist ohne externes Know-how für viele Bereiche nicht zu machen und gerade auch für die Bundeswehr nicht. Und in der Güterabwägung würde ich sagen, viel davon ist auch gut investiertes Geld. Ich möchte gerne Bundeswehr und ein Verteidigungsministerium, das sich bei Themen wie Cyberabwehr auskennt. Und das ist irgendwie mit den Beamten, die da sitzen, nicht zu machen.
Insofern, ist das ein Problem, dass das mit den Beamten, die da sitzen, nicht zu machen ist? Oder ist das in der Natur der Sache? Oder bräuchten wir Beamte, die sowas können?
Das ist ja so schnell nicht zu machen mit unserem Dienstrecht. Man kann ja nicht von heute auf morgen die alle schulen in der Weise, wie das nötig ist. Und es ist auch bei bestimmten Leistungen nicht sinnvoll, dass der Bund Leute anstellt, selber verbeamtet und so weiter, um das Know-how zu haben. Das ist ein Bereich, wo sich sehr schnell sehr viel verändert. Deswegen hat zum Beispiel von der Leyen mal einen sogenannten Cyber Innovation Hub gegründet und versucht da so externes Know-how in anderer Form ranzubinden, so Startups und so weiter zu finden. Also ich glaube, was ihr vorgeworfen sind ja viele Formfehler, wovon viel berechtigt ist. Das war nicht klug, die Berater da ins Ministerium einziehen zu lassen und den Durchfall zu geben wie ein Mitarbeiter. Das war, glaube ich, dem Zeitdruck geschuldet. Da ist ganz klar was falsch gelaufen, was sie selber auch so sieht. Berater insgesamt, wenn man genau hinguckt, gibt es schon viele Bereiche, wo das absolut dringend nötig und sinnvoll ist, auf externe Hilfe zu setzen.
Und sie hätte vielleicht nicht ihr Diensttelefon komplett löschen sollen?
Nee, ich kann es in der Sache nicht beurteilen, muss ich wirklich sagen, was die Hintergründe waren, ob das vielleicht ein normaler Vorgang ist, das beim Abgeben dann auch abzugeben. Aber wenn dadurch wichtige Daten verloren gegangen sein sollten, wirft das natürlich Fragen auf. Kann ich nicht beurteilen.
Elisabeth Nier mit einer ehrlichen Einschätzung an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit heute, für Ihre Gedanken.
Sehr gerne.
Und ich bedanke mich auch bei dem Publikum heute hier. Offenes Studio im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie da waren. Und wenn Sie, die Sie uns zuhören, das auch mal sein wollen, dieses Publikum hier, schauen Sie auf die Website deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Da finden Sie alle Informationen und da sehen Sie auch, wer am nächsten Donnerstag hier sein wird.